Ja, guten Morgen auch von mir. Jesus ist auferstanden. Das geht besser. Jesus ist auferstanden. Amen. Ich freue mich, heute hier zu sein und grüße euch ganz herzlich. Ich grüße euch auch alle, die den Livestream oder später die Übertragung nochmal anschauen. Und ja, mit der Briefwahl, ich muss das alles erst noch lernen. Ich bin noch neu hier, also sagt mir immer alles. Aber wer Briefwahl für die Diakone, die steht ja an, die Wahl in 14 Tagen, wer da Briefwahl machen möchte, wendet euch an mich, schreibt mir eine E-Mail, ruft mich an oder an Klaus oder so. Wir lassen euch auf jeden Fall die Unterlagen zukommen. Ich lese die Auferstehungsgeschichte aus Markus 16. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben, Jesus zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein vor des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe, da ist die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die Leid trugten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Das Passafest ist vorbei. Eine Woche lang war Jerusalem überfüllt mit Gästen und Touristen. Es war Feststimmung. Gläubige und neugierige Menschen waren in der Stadt und auch viele, die damit Geld verdienen wollten. Und natürlich ist der Überwachungs- und Sicherheitsapparat der römischen Besatzung in höchster Alarmbereitschaft gewesen. Das Passafest ist die Feier der Befreiung des jüdischen Volkes aus einer Fremdherrschaft, das Fest der Errettung Israels. Und mit jedem Aufrührer, besonders an solchen Tagen, wird kurzer Prozess gemacht. Die Kreuzigung ist die übliche Methode, mit Staatsfeinden umzugehen und ein sehr machtvolles Gegensymbol zu etwaigen Freiheitsbestrebungen. Vom Kreuz ist bisher noch nie jemand lebendig runtergekommen. Das Kreuz ist das ultimative Ende all derer, die an höhere Mächte als die des Kaisers glaubten. Bis jetzt. Und natürlich wurde dieses Mittel der römischen Besatzung auch während des Passafestes genutzt, und mindestens 3 Männer wurden gekreuzigt, und einer von davon war Jesus von Nazareth. Und Tausende sind Zeugen dieses inszenierten Unrechts gewesen. Jetzt verlassen die Menschen die Stadt Jerusalem. Unter ihnen auch 2 Männer, die zum engeren Jüngerkreis von Jesus gehörten. Und sie sind unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und natürlich sind die beiden ratlos, aufgeregt. Vor 3 Tagen wurde ihr Rabbi verurteilt und gekreuzigt. Nicht irgendein Rabbi, sondern Jesus von Nazareth. Jesus, der Tote von den zum Leben erweckt hat. Er hat Leberkranke geheilt. Jesus hat Blinden das Augenlicht wiedergegeben. Jesus hat aus 5 Broten und 2 Fischen so viel Nahrung produziert, so viel Essen produziert, dass über 5000 Menschen satt wurden. Jesus ist der Mann, der über Wasser gelaufen ist. Dieser Jesus, ihr Rabbi, für den sie alles aufgegeben hatten, dem sie 3 Jahre lang gefolgt sind. Dieser Rabbi mit den Wunderkräften lässt sich ohne Widerstand gefangen nehmen, schweigt fast die ganze Zeit der Verhandlung über der immer die richtigen Worte fand, lässt sich foltern, trägt sein Kreuz, lässt sich ans Kreuz nageln. Und immer noch erwarteten sie vielleicht irgendwie, dass er vom Kreuz hinabsteigen würde? Das würde man ihm schon zutrauen. Und dann verfinsterte sich die Sonne, greift Gott jetzt ein? Und dann dieses Erdbeben, vielleicht passiert jetzt was? Zeigt Jesus jetzt seine wahre Macht? Gleich werden vielleicht Engel erscheinen und Jesus befreien? Und er kommt doch vom Gold? Stattdessen plötzliche Stille. Jesus stirbt am Kreuz. Einfach so. Trotz der massiven Schmerzen, ganz friedlich und ganz im Frieden. Plötzlich ist der Tod. Und mit ihm sterben alle Hoffnungen und der Glaube. Und was bleibt, ist das Gefühl der Verwirrtheit und Angst und natürlich auch Trauer. Aber sie haben viel mehr verloren als nur einen geliebten Menschen und guten Freund. Ihnen ist gerade der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Alles, woran sie geglaubt hatten, liegt in Scherben. Das ist jetzt 3 Tage her und als wäre das nicht schon schlimm genug, kommen heute Morgen die Frauen vom Grab und behaupten, das Grab sei leer. Und Jesus lebe angeblich. Was soll man denn davon halten? Fake News? Will uns hier jemand reinlegen? Ist es ein schlechter Witz? Was für einen Sinn würde das machen? Und wenn es doch stimmt? Solche und ähnliche Gedanken gehen diesen beiden Männern durch den Kopf und sie unterhalten sich lebhaft. Und während sie so gehen, andere Reisende vor sich und hinter sich, merken sie kaum, dass sich ihnen ein dritter Mann anschließt und ihnen zuhört. Worüber unterhaltet ihr euch? Fragt er. Die beiden bleiben stehen, sehen den Fremden an und sagt: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Was ist denn passiert? Fragt der Fremde. Das mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates ließen ihn zum Tode verurteilen und kreuzigten ihn. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter der Messias Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seitdem alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehörten, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben einen Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da waren die beiden so gefangen in ihren eigenen Vorstellungen und in ihrem eigenen Denkmuster, wie die Dinge sein mussten, dass sie nur einen Fremden gesehen haben, aber Jesus nicht erkannten. Und dieser Fremde sagt dann: Warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Musste der Christus nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und als die drei Männer weitergehen, fing Jesus an, ihnen anhand der Bibel, anhand des Alten Testamentes zu erklären, welchen Sinn das alles hat. Und dass die Ereignisse der letzten Tage kein Zufall und kein Unfall waren und schon gar nicht das Ende. Die Geschichte wird weitergehen. Wisst ihr, dass es im Alten Testament über 70 Stellen gibt, die ganz genau und explizit das Leben, die Taten, den Tod und die Auferstehung von Jesus vorhersagen? Teilweise wörtlich. Und diese Stellen hat Jesus erklärt. Vielleicht hat Jesus Psalm 22 zitiert, die haargenau die Kreuzigung beschreibt. Oder aber Jesaja 53. Dort steht zum Beispiel: Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leiden für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Oder die Auferstehung wird zum Beispiel im Psalm 16 vorhergesagt. Du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja dir. Das waren alles Bibelverse, die die Jünger bestimmt auswendig kannten und die sie nie verstanden haben. Und dann erklärte Jesus ihnen auch, dass sein Gang durch die Hölle der wahre, eigentliche und ultimative Sieg errungen hat. Das Kreuz ist der Weg zur Herrlichkeit. Zum Beispiel im Psalm 110 steht: Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner rechten Seite. Also hier geht es um mehr als nur um einen Thron in der Welt. Hier geht es um die Herrschaft in der himmlischen Welt. Musste der Christus nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Herrlichkeit seines Reiches. Das bedeutet so viel mehr. Himmel und Erde kommen hier zusammen. Wir beten Jesus, den auferstandenen Jesus, doch nicht nur als jemand an, der im Himmel irgendwo weit weg auf dem Thron ist, sondern er ist doch hier mitten unter uns. Und regiert hier. Wir leben diese Herrlichkeit seines Reiches. Es bedeutet für uns, die Macht der Finsternis ist besiegt. Er gibt uns jetzt neues Leben. Und die gleiche Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, wirkt in uns. Ostern ist das Ende unserer Schwachheit und unserer Machtlosigkeit. Auch wenn wir das vielleicht manchmal auf eine andere Art und Weise wünschten. Aber es ist das Ende der Macht des Todes über unserem Leben und der Beginn des ewigen Lebens hier und heute. So wie der Prophet Joel schreibt: Wenn dies geschehen wird, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Gottes Geist, der Heilige Geist, ist das Vermächtnis Jesus an seine Jünger und an uns, bevor er dann zum Vater geht. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist verknüpft mit dem Geschehen von Ostern. Es kann kein Pfingsten geben, ohne dass vorher Ostern war. Die Herrlichkeit des Reiches Jesus bedeutet, dass Jesus jetzt schon im Himmel auf dem Thron sitzt und auch jetzt hier Herr dieser Welt, in Kontrolle der Weltgeschichte ist und hier gegenwärtig, mitten unter uns, baut er sein Reich. Und er wird durch uns und mit uns dieses Reich bauen. Himmel und Erde sind verwoben. Christus in uns und wir in Christus. Und das bedeutet, dass du ein Teil des Planes Gottes für diese Welt bist. Mit eingesetzt im Himmel, aber hier auf der Erde unterwegs mit einem Auftrag. Und bestimmt hat Jesus auch noch einen anderen Vers aus der Bibel ausgelegt. Einen, den wir alle gut kennen. Nämlich aus Jesaja 54, 7 und 8. Da sagt Gott: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Niemand hat die Gottverlassenheit mehr gespürt und erlebt als Jesus. Auch wir haben manchmal den Eindruck, als würde Gott sich von uns abwenden, als würde er uns verlassen. Und tatsächlich hat Jesus das so erlebt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft er dort. Dieser Vers spricht von Jesus am Kreuz. Im Augenblick seines Zorns verbarg Gott sein Angesicht. Aber dann, als Jesus, so wie das in unserem Glaubensbekenntnis heißt, hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, dort am Ort der tiefsten Dunkelheit und Gottes Ferne, erreicht ihn Gottes Kraft und Gottes Wort und gab ihm neues Leben. Und mit ewiger Gnade wendet sich Gott Jesus wieder zu. Und Jesus starb, damit wir diese ewige Gnade finden und große Barmherzigkeit. Jesus trug diesen Augenblick der Verlassenheit, damit wir in Ewigkeit der Gnade zuteil werden. Ewige Gnade, große Barmherzigkeit, Ostern. Gott verlässt dich nicht mehr. Es gilt dieses Versprechen von Jesus: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und Jesus begleitet uns hier in diesem Leben so real auf unserem Weg, wie er bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus war. Und nein, wir sehen ihn nicht immer. Und wir erkennen ihn auch nicht immer. Aber wisst ihr, eines Tages werden wir auch an so einem Tisch sitzen. Dieses himmlische Hochzeitsfest. Und dann werden wir unser persönliches Emmaus-Erlebnis haben. Er wird uns an diesem Tag das Brot reichen und es wird uns wie Schuppen von den Augen fallen. Und wir werden im Rückblick auf unser Leben erkennen, er war immer da. Er ist immer da. Ich habe letzte Woche ein Zeugnis einer von den Geiseln, die auf dem Überfall, ich kann das gar nicht sagen, weil mich das so bewegt hat, bei dem Terroranfall der Hamas auf Israel wurden ja Geiseln genommen. Und eine Geisel, eine junge Frau, ist freigekommen und sie hat ihr Zeugnis gegeben. Safir Konen heißt sie. Und sie hat erzählt, sie war gar nicht religiös und gläubig, dass sie eine Krankheit hatte und alles Mögliche probiert hat. Und irgendwo hat sie mal gelesen, sie sollte aus dem Alten Testament einen Vers oder einen Abschnitt lesen und den jeden Tag beten und proklamieren und dann würde sie gesund werden. Ich weiß nicht, welcher Vers das war, aber sie hat das getan und hat das eher wie so magische Worte, ne, so genommen, weil sie war nicht religiös. Und da sie merkte, das war 30 Tage sollte sie das machen. Und es waren genau 30 Tage vor dem 7. Oktober, bevor sie angefangen hat, das auswendig zu lernen und zu beten. Und sie merkte, sie konnte das Und als sie dann über die Worte nachdachte, dachte sie, das hat wenig mit Heilung zu tun, sondern etwas mit einem Sieg im Kampf. Und sie hat die Worte nicht verstanden, die ihr Sieg und Heil in Gott versprochen haben. Und am 7. Oktober wird sie als Geisel genommen und kommt in Geiselhaft. Und wir können uns alle vorstellen, was Frauen dort erleben. Aber in ihr war dieses Wort von Gott stark. Und sie war dort in diesem dunklen Höhlen, in diesem Ort der Verzweiflung. Und sie betete diesen Vers und sie spürte, sie ist nicht allein, Gott ist hier. Und noch mehr, sie wusste, es macht einen Sinn, dass ich hier bin. Und sie fing an, sich um die anderen Gefangenen, um junges Mädchen, das 16 Jahre alt war, zu kümmern. Und hatte diesen tiefen Frieden, dass sie nicht allein ist, dass Gott da ist und dass das einen Sinn macht. Das ist das, was Paulus in Epheser 3, Vers 20 schreibt. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben, damit wir dieser übernatürlichen, herrlichen Kraft, die real ist, anteilig werden. Und deshalb ist jede Umkehr zu Gott ein Osterfest, eine Auferstehungsfeier. Wer an Jesus glaubt, kommt vom Tod ins Leben, weil Christus in dir ewiges Leben hervorbringen lässt, so wie Wasser aus einer Quelle hervorsprudelt. Denn mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und egal, wodurch du gerade gehen musst, egal in welcher Situation du gerade steckst, Jesus ist stärker. Jesus wurde verraten, gefoltert, verhöhnt, gekreuzigt. Er ging im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle und er ging auch durch deine eigene Hölle. Und er ist durch den Tod hindurch zum Leben auferweckt worden. Und es gibt nichts, nichts, was wir durchmachen, was Jesus nicht kennt, selber erlebt und selber getragen hat und wo er heute nicht Herr ist, wo er nicht genug Kraft hätte, um dich dahin durchzubringen. Es gibt diesen inneren Frieden in allen Umständen. Dieser innere Frieden, den Saphir erlebt hat, das ist der wahre Sieg über alle Todes- und Terrormächte. Sie war Licht und Kraft den anderen Gefangenen. Dieser Friede ist der Sieg über alle Furcht, er ist der Sieg über Tod und Krankheit. Die Kraft des Wortes Gottes ist eine Kraft, die unsere Perspektiven und unsere Reaktion auf die Dinge und Umstände verändert. Es ändern sich nicht immer die Umstände, aber wir ändern uns durch die Kraft Gottes in uns. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und nein, du magst Jesus nicht immer sehen, doch er ist immer bei dir. Und deshalb finde ich auch dieses Gemälde von Janet Brooks Gerloff so stark. Die beiden Jünger laden Jesus in ihr Haus ein, ohne zu wissen, wer er ist. Und dann nahm Jesus das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Und da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er von ihnen. Sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte. Jesus ist auferstanden. Er lebt und er ist mitten unter uns. Amen.